Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal, zusammen haben wir die Social Media Agentur Charts & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir in unserem Podcast mit Nicolas, dem Gründer von Fly. Er stellt Milchalternativen und Joghurtalternativen und Shake-Alternativen her aus Erbsen und Ackerbohnen. Und im ersten Teil sprechen wir darüber, wie wir eine Maus gefangen haben, wie wir einen Award gewonnen haben und dass wir ab jetzt unser Travel-Budget erhöhen werden.
Und unsere neue Instagram-Strategie.
Entschuldigen Sie bitte. Viel Spaß.
Servus, hallo, guten Tag. Schiffskohle 1,80. Das waren noch die guten alten Zeiten. Damals.
Ich finde, wir müssen heute über unseren Mausefang sprechen.
Es gibt so viele Themen. Wir sind die Mäusefänger von Neukölln. MäusefängerInnen von Neukölln. Wir sind die ersten Menschen, die das gendern, glaube ich. Wir haben eine neue Instagram-Strategie.
Oh mein Gott, stimmt.
Also wirklich Breaking News. Und ich habe im schlechtesten Hotel in Mittel- und Westeuropas geschlafen. Also,
okay, wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Minuten.
Ja. Yeah.
Mit was fangen wir an?
Mit der Mäuse-Story.
Mit dem Mäusefang?
Mit der Mäuse-Story.
Ich war rauchen auf dem Balkon. Ich habe wieder angefangen. Ich höre aber morgen wieder auf.
Das sagst du übrigens schon seit 3 Monaten.
Nee. Also, und da ist eine dann standen wir in der Küche und ich habe dich gerade irgendwie auch, wir haben uns irgendwie gerade ein bisschen angeblökt. Ich habe dich irgendwie, glaube ich, angeblökt. Also irgendwie war da eine tense Stimmung. Und auf einmal guckst du wie a deer in the headlights und schreist, da ist eine Maus! Und dann war da eine Maus.
Das war einfach ein Eindringling in unserer Wohnung.
Eine kleine, süße Babymaus.
Und das ist genau, also guckt euch, wir haben das alles wirklich akribisch, Zentimeter pro Zentimeter, dokumentiert.
Und was ist das denn für eine gute Überleitung?
Was denn? Zu unserer Instagram-Strategie? Ja, das ist eine gute Überleitung. Aber guckt euch das gerne an, weil, also ich habe mich echt, also es war eine Phase aus Ekel und Schock, weil du einfach in deinem Private Space auf einmal so eine Bazillenschleuder hast und du das auch noch verteidigst. Muss ich sagen, das geht gar nicht. Also grausig. Also es war echt. Und dieses Ding einzufangen, da haben wir uns auf jeden Fall, würde ich sagen, eine sehr kreative Maßnahme ergriffen.
Genau. Und deswegen promoten wir jetzt einmal unsere Kanäle, weil ihr müsst euch das, glaube ich, angucken. Wir kriegen das auch so nicht wiedergegeben.
Kannst du nicht erzählen.
Also für mich ist die lustigste Szene eigentlich, dass du, als du die Maus gefangen hast, total entspannt warst. Und ich, bei mir brach dann der Stress erst aus, weil wir sie ja wieder aussetzen mussten im Hinterhof.
Wo du mich einfach diese Treppe runtergepeitscht hast, ohne dass ich mir die Schuhe anziehen konnte, weil du Schuhe anhattest, um diese Maus schnell zu ihrer Mäusefamilie zu bringen.
Ja, genau, weil ich hatte Angst, dass sie Familie hat. Du wolltest sie ja irgendwo anders aussetzen.
Ich glaube, jetzt einfach vom Balkon geworfen.
Anyways, auf jeden Fall könnt ihr das Ganze angucken auf Passi Fiedler, so heißt nämlich Pascal auf Instagram. Neuer Account, Passi mit Doppel-S und dann F-I-E-D-L-E-R, Passi Fiedler. Und ich, meine lieben Damen und Herren,
heiße Saulina Puhmann.
Saulina Puhmann, nee, so heiße ich, wenn man meine Anfangs- und Endbuchstaben umdreht. Paula Jolie, J-O-L-I-E, genau, so wie Angelina Jolie, aber ich heiße wirklich so, habe ich mir nicht ausgedacht, FYI. Genau, und das wäre auch die perfekte Überleitung. Wir haben natürlich unseren Social-Media-Kanal weiterhin.
Ja, aber nur noch für Podcast.
Nur noch für Podcast.
Es hat einfach keiner gecheckt, dass wir versucht haben, in diesem Kanal 3 Fliegen, 3 Mäuse mit einer Klatsche zu schlagen.
Mit einer Nussschale zu fangen.
Genau, einer Nussschale zu fangen und mit einem Bauhauseimer zu fangen, um in unserem Video zu bleiben. Also die Idee war ja zu sagen, hey, wir packen alles, was wir erleben im Day-to-Day, Charles und Charlotte, privat, Podcast, packen wir alles in einen Kanal. Mhm. Führt aber auch dazu, dass wir halt schon, wir sind ja schon noch 2 unterschiedliche Menschen, oder? Also schon. Das heißt, wenn du irgendwie reitest und ich danach Marathon-Training mache, dann interessiert einfach unterschiedliche Menschen. Und ich fand das schon krass. Wir haben schon überlegt, ob das dann Sinn macht, das auseinanderzuziehen. Wir haben es gemacht. Und wirklich das Engagement, also ab Tag 1, ab Sekunde 1 auf diesem privaten Kanal.
Ja, ich habe dir aber auch ultra viele Shoutouts gegeben.
Na, ich meine jetzt gar nicht vom Wachstum her, aber einfach wie viel zurückkam. Auf Fragen oder auf Stories, war geistesgestört. Also ich glaube, dann hast du auf einmal diese persönlichere Beziehung dazu.
Ja.
Also Hammer. Ja. Das fand ich echt krass, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Ich bin auch richtig happy. Ich muss mir immer noch angewöhnen. Ich habe das Gefühl, es ist so viel. Also Charts und Charlotte, Instagram, Social Vita, Instagram, persönlicher Instagram, Pferdereitkanal. Aber egal, we're getting there.
Ja, und wir müssen Charts und Charlotte und Social Vita nächstes Jahr outsourcen. Also wir brauchen jemanden, das haben wir schon ganz lange überlegt, wir brauchen jemanden oder jemanden, der das übernimmt.
Ich glaube, jemanden muss man nicht gendern, oder?
keine Ahnung, ich habe mittlerweile den Überblick verloren. Ich habe mir das angewöhnt, einfach überall zu gendern. Ich mache nochmal eine kleine Nachschulung. Nee, aber ich glaube, also wirklich jemand zu haben, der die ganze Zeit dabei ist
ich
und immer
auch,
die Kamera
mit
drauf
hat. Genau, ich finde, wir können das auch mal announcen jetzt hier. Also wir haben die Stelle nicht ausgeschrieben, aber wir haben Bock auf so einen richtig, richtig geilen Social Media Mäuserich oder eine richtig geile Social Media Maus.
Mäuserich.
Die halt Bock hat, die Bock hat, uns zu begleiten, so sich das um das Podcast kümmern, hier mit geilen Leuten zu sprechen, das zu dokumentieren, bei Charles & Charles abzuhängen, einfach auf Messen mitzufahren.
Genau, mit auf Reisen zu kommen,
mit
so
auf Reisen zu
geile
kommen,
Sachen
die Welt
erleben.
Zu sehen, also die Welt, lol, Deutschland, aber Deutschland hat auch schöne Ecken.
Ja.
Und alles zu dokumentieren, hochzuladen, zu schnibbeln, sich geile Scheiße auszudenken. Ja, also wenn du dich angesprochen fühlst.
Oder jemanden kennst, der wen kennt.
Wenn du selber ein Social Media Mäuserich oder eine Social Media Mausi bist, die Bock darauf hat, dann kontaktiere uns jetzt. Auf Social Vita, Passi Fiedler, Paula Jolie oder Charles and Charlotte. It doesn't matter. You will find a way to get to us.
Oh, geil, können wir vielleicht noch eine Faxnummer einbauen.
Ja, und Brieftaube nehmen wir auch an.
Flaschenpost.
Willst du noch kurz ein Mini-Wrap-Up zu deinem Ekelhotel geben?
Ja, ich muss sagen, wir haben ja, das finde ich eigentlich cool, wir sind so low budget beim Traveling immer. Also wir fahren immer zweite Klasse zum Beispiel.
Ja.
Das ist für uns so normal. Ich würde niemals auf die Idee kommen, erste Klasse zu fahren.
Ja.
So, wir buchen immer, also nicht das günstigste Hotel, aber schon sehr günstige Hotels. So, und ich war jetzt auf einem Award, hey, wir haben einen Award gewonnen.
Ach, Digital
Media
Award,
das auch
mit
noch.
Mit Oderlein.
Mit Oderlein, Glutamat, für Catrice, On Your Magic Studio, genau.
Ja.
Danke, danke an alle. Mega cool und das war eben in München und ich meinte so bei der Organisation zum Team, hey, Hotel möglichst in der Nähe, weil ich hasse das, wenn ich dann nach einer Abendsveranstaltung durch die ganze halbe Stadt laufen muss. Also München ist sowieso gefühlt alles nur eine Minute entfernt, das Hotel war 10 Sekunden entfernt. Also das war neben dem Veranstaltungsort, also mega geil. Kommst aber schon an, denkst ja so, ei, weißt du, das ist echt so, dass du so die Neonschilder des Namens, die flackern so wie in so Horrorfilmen, was ist alles so mausegrau, aber das ist irgendwie auch kam, was wurde das letzte Mal wurde da irgendwie renoviert, das war noch im anderen Jahrhundert, also es sah alles ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, ist ja okay. Und wenn du dann in den Raum reinkommst, ich dachte erst, es war gar nicht so schlimm, so ein roter Teppich mit so einem komischen Muster, ist alles noch irgendwie ein bisschen altbacken. Aber ich finde, das sind dann so die Red Flags, wenn du so siehst, dass so die Steckdosen nicht so richtig sitzen. Weißt du, was ich meine? Also, oder die Tapete sich dann so wälzt.
Du hattest ein Haar in der Badewanne.
Ein Haar in der Badewanne. Und das, muss ich sagen, ist dann schon Modus Ekel.
Mhm.
Und bei mir war dann der Game Changer, ich schlafe einfach mega gerne. Und dieses Bett war so, also hart ist nicht das richtige Wort, aber es war halt so, du hast ja diese Spiralen gemerkt. Weißt du, diese Sprungfedern gemerkt, wenn du drauf liegst. Und ich finde, wenn man dann da ist, man liegt da und will schlafen und dann fängt so dieses Kopfkino an. Wer lag hier vorher? Oh, dieses Bett, wie alt ist es? Sind überhaupt diese Vorhänge? Das ist alles irgendwie so, dann wirkt
auch alles direkt. Ja, du konntest auch das Fenster nicht aufmachen.
Dann guckst du auf so einen Hinterhof, auf so einen Mülltonnen. Ja. Boah, ey, und dann war ich in diesem Rabbit Hole, in dieser Spirale und ich habe mich so geekelt, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ich lag bis 2 Uhr nachts in diesem Hotel rum und ich dachte mir so, ey, zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt laufen, so, um irgendwie meinen Kopf klar zu kommen. Oh, weil ich war hellwach. Oder ich reiße mich jetzt am Riemen, weil ich muss jetzt ja hier schlafen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf der Straße schlafe. Ich muss mal meinen Kopf zukriegen. Was war Horror. Ich habe echt 4 Stunden gepennt, bin aufgewacht, hatte gottlos schlechte Laune. Das war echt eine Katastrophe.
Ja, ich finde auch, also es hört sich jetzt so mega humble an, wie du das gerade gesagt hast. Ich glaube jetzt nicht, also ich finde, es ist irgendwie normal, dass man da nicht overspendet, aber.
Ja, also
ich muss
ganz
auch sagen,
Leute, die reisen auf einem ganz anderen Level als wir.
Ja, ist krass, ne? Ja, stimmt.
Ja, es ist schon ziemlich, also dafür, dass wir Gründer, Geschäftsführung sind, ist das echt, also.
Es fliegen auch super viele Leute immer noch
Leute.
Inland, aber ich dachte, das wäre wirklich so krass gecancelt.
Habe ich letztens aber auch gemacht.
Dass das keiner.
Weil.
Wann?
Weil,
und warum
weil,
weiß ich davon nichts?
Weil die Deutsche Bahn so unzuverlässig geworden ist, dass ich echt teilweise irgendwie 6-7 Stunden Verspätung hatte.
Ich habe letztens mit Pau gesprochen, also eine sehr gute Freundin von mir, Shoutout Pau, gesprochen und sie hatte irgendwie so erzählt, dass sie mit jemandem gesprochen hat, der halt irgendwie meinte zu ihr, ja, ich flieg morgen nach Köln. Und sie wollte halt erst so voll den Rant halten, ne, so mega so, Alter, das kannst du nicht mehr machen, bla bla bla. Und dann war sie so kurz so, ich war dieses Jahr schon in Mexiko, ich war schon in New York, ich war schon in irgendwie Australien. Ich sollte vielleicht auch einfach mal meine Fresse halten. Das fand ich irgendwie ganz geil, weil ich gerade auch so war. Also ich finde, man sollte es schon vermeiden, aber ich glaube, ja, es gibt auch Ausnahmen und so. Aber du hast schon recht, ich glaube, wir reisen an sich irgendwie bodenständig. Ich muss aber auch sagen, dass ich hatte das ja auch letztens in München, da war ich irgendwie mit TikTok auf dem Oktoberfest und dann danach nochmal irgendwie auf einem Business-Termin und es wäre halt teurer gewesen, zurückzufliegen. Deswegen wollte ich 4 Tage in München bleiben und es war aber alles ultra teuer wegen dem Oktoberfest. Und dann war ich so, Alter, ich bleibe jetzt einfach 4 Tage da, ich nehme mir einen Tag frei und ich buche mir so ein relativ, also nicht ein geiles, aber so ein Hotel, was ein bisschen weiter draußen ist und so eine Sauna hat, bisschen Wellness irgendwie am Wasser, was geil ist. Hat dann alles nicht geklappt, egal. Und da habe ich mich auch so schlecht gefühlt, weil das halt irgendwie so 250 Euro die Nacht gekostet hat. Ja, aber ich finde schon, dass einfach, wir sind ja bis, also wir sind ja fürs Arbeiten unterwegs und wie du sagst, also ich fühle mich auch manchmal, also auch wenn wir so Gammelhotels buchen, teilweise als Frau einfach da unsicher. Wenn ja, das so, da sind so Treppenhäuser, da ist kein Fenster drin. Es, wie du sagst, die Lichter flackern irgendwie, es ist alles so super grell. Du weißt nicht, wer, also dann klopft es an der Tür, ich weiß es nicht. Also Alter, ich hatte das doch auch einmal hier, als da war ich in Amsterdam. Und da bin ich aus Versehen in meinem Hotel.
War das das günstigste Hotel, was wir gebucht haben?
Nein, da war ich alleine da. Und dann bin ich aus Versehen, weil ich morgens das Licht anmachen wollte, neben meinem Bett, auf so einen Alarmschalter gekommen. Aber das war so dumm, weil, sorry, da war der Lichtschalter und ein Millimeter, also wirklich, die haben das an den gleichen Stromversorger angeschlossen, war dieser Notknopf.
War ich dabei?
Nein, ich war alleine, das war nicht, ich war alleine.
Ja, stimmt.
Ja, egal.
Vergessen.
Dann habe ich halt morgens das Ding angemacht und dann bin ich das Licht angemacht. Ich habe ja einfach nur neben das Bett gegriffen, weil da ist ja immer klar, der Lichtschalter neben im Hotel. Und dann bin ich unter die Dusche gegangen und auf einmal hämmert es an meiner Tür. Und ich halt so, Alter, A, ich bin nackt, B, ich bin im fucking Hotel, ich habe, also, wer klopft an meiner scheiß Tür? So. Und ich so, nein, einfach. So, nein, klopf weiter. Ich so, nein! Dann weiter duscht irgendwann halt Handtuch an, klopft wieder vor der Tür. Gucke ich endlich durch diesen Schlitz, steht da halt einfach ein Mann, der ist ganz normal angezogen, so, und klopft. Alles okay. Ich so, ja, alles okay. Ja, alles okay bei Ihnen. Ich so, ja, es ist alles okay, gehen Sie bitte. So, was wollen Sie von mir? Und er dann irgendwann so, irgendwann wirklich nach 5 Minuten hin und her, ich habe wirklich gezittert, ich habe gerade geduscht, ich war wieder schweißgebadet, weil ich voll Panik hatte. Da steht einfach irgendein fremder Mann vor meinem Hotelzimmer und ist wieder da und klopft schon wieder. Und dann stellte sich raus, dass es irgendwie der Hoteldirektor ist, weil ich halt davor nicht aufgemacht hatte, weil ich diesen scheiß Alarmknopf aus Versehen gedrückt habe. Und das war noch nicht mal so ein krass ranziges Hotel und ich hatte trotzdem schon voll Panik.
Ja, verstehe ich.
Naja, anyways. Auf jeden Fall, ja, ich bin bei dir. Vielleicht upgraden wir mal unser Travel-Budget.
Ja. Okay, das ist doch ein gutes Learning.
War voll der Rant gerade von mir.
Ja, nee, es war sehr witzig. Ich glaube, ich kannte die Story auch nicht. Aber ich habe sie wieder vergessen. Aber jetzt habe ich sie wieder. Gut.
Okay, ihr Lieben, viel Spaß im zweiten Teil.
Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Nicolas von Fly. Herzlich willkommen.
Nicolas Hartmann mit 3N.
Mit 3N.
Genau. Aber nur auf Instagram. Im Real Life ohne 3N, oder?
Im Real Life einfach Nicolas.
Ah, easy. Sehr gut. Boah, richtig schön, dass du da bist. Freut mich. Richtig gutes Thema. Erzähl mal kurz, was macht ihr mit Fly?
Wir haben uns mit Fly auf die Fahne geschrieben, eigentlich die gesündesten Milchprodukte zu machen. Und wir wollen eigentlich der Welt zeigen, dass vegan auch gesund geht. Und als wir gestartet sind, gab es eben diesen riesen Vegan-Trend. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, dass das Thema Gesundheit, was mir sehr stark am Herzen liegt, so ein bisschen verloren gegangen ist im Hype mit 1000 neuen Produkten. Und das haben wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir sagen, hey, wir wollen pflanzliche Lebensmittel machen, wir wollen sozusagen weg von der Massentierhaltung, aber wir wollen es auch so machen, dass es gesund ist am Ende. Und ja, das ist bis heute eigentlich der Kern von unserer Mission.
Boah, das ist ein Thema, das knallt bei mir richtig gut, weil ich selber es liebe, gesund zu leben. Ich finde, irgendwie merkt man, wenn man was Gesundes isst, dass der ganze Körper davon zehrt. Von daher, ich unterstütze das sehr. Ich finde es richtig stark.
Nice. Ja, und ich glaube auch, das Thema wird immer relevanter, wenn wir uns einfach angucken, in welche Richtung wir uns so in der Welt entwickeln, aber auch in Deutschland entwickeln. Jedes Mal, natürlich in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir wieder ein paar Facts angeguckt. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich mir das angucke, denke ich mir nur so, fuck, wir müssen noch größer sein, wir müssen noch mehr Leute irgendwie erreichen, weil es funktioniert zumindest aktuell nicht, wie wir es in Deutschland machen. Zum Beispiel, so nach den aktuellen Hochrechnungen hat so jeder Zweite in Deutschland wird einmal in seinem Leben Krebs haben. So.
Hier sitzen 3 Leute. Ja,
4. Nefi sitzt auch noch hier.
Ja. Crazy, oder?
Schon mal gehittet, ja.
Wo man sich so denkt, das sind so, also das ist jetzt ein Beispiel, da gibt es auch 1000 andere, über die wir reden können, aber so, das, und es sind ganz viele Sachen, die sind eigentlich Lifestyle-bedingt, also Ernährung, Sport, Bewegung, Stress und so weiter, aber es sind nicht Sachen, die, in der Wissenschaft nennt man das nicht übertragbare Krankheiten, also es sind nicht Dinge wie jetzt so, du hast Corona bekommen oder du wurdest vom Auto angefahren, sondern es sind eigentlich Dinge, die liegen in unserer Macht. Und all diese Trends, ob das jetzt Krebs sind, Diabetes, Übergewicht, die sind halt, gehen halt voll in die falsche Richtung. Ja, und da wollen wir glauben wir, dass eine pflanzliche Ernährung viel beitragen kann, aber auch, dass eben einfach wie dieses Thema Gesundheit viel mehr noch, ja, in die Menschen, in die Masse bringen müssen.
Ich finde das so krass, weil Thema, also wir haben ja vor dem Podcast, du sitzt ja hier schon 5 Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, wir haben ja gerade schon irgendwie kurz darüber gesprochen, wir reden ja auch gleich über Social und ich bin gerade in so einer Bubble, habe ich dir eben schon erzählt, von der Animal-Based Diet, wo es halt wirklich so ist, dass Menschen so Buttersticks, also so, wie nennt man das auf Deutsch, so Butter, also Butterpakete, roh essen, Fleisch roh oder gebraten und dann Eier. Und das ist jetzt diese Animal-Based Diet. Und ich bin da irgendwie in so eine, weißt ja, wissen ja alle, wie es ist, ne? Guckt man sich ein Video mal an, weil es so weird ist und dann ist man gleich in der Bubble drin. Und ich finde das so extrem, weil auch, oder beziehungsweise ich finde es so interessant, weil ich finde auch in Ernährung sieht man inzwischen, das ist fast schon wie so eine Religion in ganz vielen Bubbles, ne? Also, und es ist auch so viel Extremismus gibt. Also dieses entweder so extrem vegan, super militant oder jetzt halt, ich esse nur noch Fleisch, nur noch Ei. Finde ich super spannend, dass ihr sagt, hey, wir wollen eben vegan, aber gesund. Ich habe auch letztens auf Social von, ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt, Gutes Wissen oder irgendwie sowas, die machen immer so Fact-Checks. Vegane Wurst gegen normal, tierische Wurst, nicht normal. Weil auch so, ja, alles voll mit Zusatzstoffen in der veganen Alternative. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der auch super triggernd ist. Also ich merke das bei mir, ich bin ja auch vegan. Ich stehe gar nicht auf Ersatzprodukte. Also ich habe auch gar nicht den Need, aber ich verstehe halt total, wenn Leute sagen, ich will eben keine Massentierhaltung unterstützen. Und ich möchte aber trotzdem irgendwo das Dreierlei auf dem Teller, wie man so schön sagt, also die Kohlenhydrate, die Beilage und irgendwie so sind wir oftmals in Deutschland sozialisiert, dieses klassische, hey, Protein, Gemüse und Kohlenhydrate und ich möchte das halt nicht missen. Und wenn man sich dann teilweise mal anguckt, was wirklich in den Lebensmitteln drin ist, die diese Ersatzprodukte sind, ist halt schon auch viel Scheiß drin, ne?
Ja, voll. Und gleichzeitig finde ich das, was du am Anfang gesagt hast, voll wichtig, dass es ein bisschen wegkommt von diesem Extrem das gegen das, weil ich glaube, so eigentlich ist die Wissenschaft und sind die Fakten eigentlich bei 90% der Themen gleich, ne? Und ob da jetzt ein bisschen irgendwie hochqualitatives Animal-Based-Fleisch-Sachen sind oder man das halt 100% pflanzlich macht oder sowas, das sind dann am Ende die letzten 10%, aber dass wir eigentlich alle mehr Ballaststoffe essen müssen, dass wir irgendwie alle mehr Gemüse essen müssen und so Sachen, das ist, da stimmen sich, sage ich mal, im Großen und Ganzen die meisten Menschen eigentlich zu, dass wir mehr irgendwie hochqualitativere Lebensmittel essen sollen, irgendwie weniger Zucker, all diese Sachen, das ist eigentlich offensichtlich und das geht, finde ich, manchmal oft verloren, wenn man dann halt in diesen Extremen, die dann halt auf Socials natürlich immer durch die Decke gehen, hängt, dann denkt man so, okay, ist das eigentlich super komplex, wo ich dann immer sagen muss, das sind eigentlich vielleicht die letzten 10% oder 20%, aber eigentlich sind die 80%, das ist nicht komplex.
Ja. Lass uns mal vielleicht kurz, um das 100% zu verstehen, was deine Mission ist, so von der Pike auf nochmal angehen, weil die Grundargumentation von dir ist ja, wenn ich es richtig verstehe, zu sagen, tierische Ernährung hat negative gesundheitliche Folgen. Ne? Also wenn ich Tiere esse oder wenn ich...
Ich glaube, also meine persönliche Geschichte war, ich wollte früher NBA-Star werden, ne? Also habe ganz viel Sport gemacht und hatte deswegen so eine krasse Faszination von Gesundheit. Und dann hatte ich eine Verletzung, das hat es dann nochmal mehr einfach getriggert, dass ich mich voll viel mit dem Thema beschäftigt habe. Und im Rahmen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich eben auch Molkereien besucht und dann ist mir halt dieses Thema Massentierhaltung bewusst geworden. Und dann war ich irgendwie so, okay, das kann irgendwie keine Lösung sein, dass wir so uns ernähren, dass irgendwie die Tiere Mastfutter bekommen, irgendwie auf engstem Raum miteinander leben, irgendwie entzündete Euter haben. So, ich glaube nicht daran, dass was da rauskommt am Ende gut ist. Und das heißt, dann war für mich klar, okay, so der Großteil, ob es jetzt 100% ist oder 80%, der Großteil muss irgendwie pflanzlich sein. Und wie machen wir das am besten? Und dann hatte ich halt einfach diese Überzeugung entwickelt, hey, man kann aus Pflanzen mega gesunde, geile Sachen machen. So, das ist möglich und dem wollen wir uns sozusagen verschreiben, das zu machen. Aber eigentlich geht es mir sozusagen weniger darum, jetzt den Leuten irgendwie ihr Bio, keine Ahnung, Metzgerzeugs holen. So, ja, keine Ahnung, habe ich vielleicht eine andere Meinung zu, aber das ist aus meiner Sicht nicht das Problem, wo man sich dann schnell rennt, sondern ist es halt eigentlich das, keine Ahnung, Discount-Fleisch und das, was man im Restaurant isst. Ne? Ich meine, in einem Restaurant, das ist nie Bio, das ist nie eine gute sozusagen Herkunft. Oder nicht nie, aber sehr selten. Ne? Und ich glaube, das sind eigentlich eher die Probleme, wo wir sagen wollen, hey, wir wollen eigentlich sozusagen mit Fly zeigen, hey, schaut, ihr könnt euch sozusagen mit uns mega gesund ernähren und wir helfen euch dabei. Und ja, wir wollen das pflanzlich unterstützen, aber eigentlich soll in erster Linie weniger da stehen, okay, du musst jetzt hier weg von der Massentierhaltung, sondern du willst einfach was Gutes für dich tun. Und das tust du mit uns. Und ja, es ist auch vegan.
Okay, check, verstanden. Und wie, ich finde immer auch so, ich meine, du bist ja selber auch Gründer von der Marke. Ich finde es aber total aufregend. Du hast ja gerade ein bisschen erzählt, wie es dazu kam, aus der persönlichen Geschichte. Du sagst, pflanzenbasiert ist die Lösung, aber ihr macht ja Erbse, oder?
Genau. Erbse und Ackerbohne, ja.
Okay, erzähl mal kurz dazu, ne? Weil ich glaube, alle kennen die große Konkurrenz wahrscheinlich aus Schweden.
Die Haferflocke.
Hafer ist groß, da gibt es auch gerade sehr viel Kritik, ne? Wegen den Zuckerspikes. Kannst du bestimmt auch noch was zu erzählen. Ich glaube, Mandel ist relativ populär, Soja auch. Erbse ist eher, also ich habe das durch euch kennengelernt, der Factory. Hatten wir schon mal gesprochen, da kannten wir uns noch nicht. Bevor Leon und ich da waren, dachten wir, also Factory ist ein Coworking Space in Berlin, wo wir Charles & Schalt gestartet haben. Und da passieren immer neue Sachen. Auf einmal war da Milch aus Erbsen. Wir so, what the fuck is happening? Geil, spannend. Mhm. Also erzähl mal vielleicht ein bisschen, warum Erbse im Vergleich zu den anderen Sachen, wie kommt das daher?
Ja, wir sind eben angefangen mit der Überzeugung, okay, wir wollen das tierische Protein ersetzen eigentlich. Ne? Wir wollen weg von Massentierhaltung. Und dann waren wir halt, okay, das tierische Protein müssen wir dann mit dem pflanzlichen Protein ersetzen. Und irgendwie Hafer ist eine Kohlenhydratquelle, das ist nicht sozusagen like for like ein Austausch von dem tierischen Protein. Das wird nie sozusagen möglich sein. Das ist dann immer anders und hat andere Nährwerte. Und deswegen war für uns von Anfang an klar, okay, wir müssen eine pflanzliche Proteinquelle finden. Und Hülsenfrüchte ergeben halt dann am meisten Sinn. Das ist die Pflanzengruppe mit dem höchsten Proteingehalt. Das ist die Pflanzengruppe, die gut in den nördlichen Hemisphären wächst. Und das ist die Pflanzengruppe, die zu Großteilen eben Stickstoff im Boden bindet und deswegen sehr effizient anbaubar ist. Ne? Also so eine Erbse braucht keinen Dünger, die braucht je nachdem, wo sie ist, aber zum Teil auch einfach komplett gar keine Bewässerung. Also eine sehr effiziente Pflanze.
Die Erbse.
Was? Ja, die ist
richtig tough, richtig tough.
Ja, und es kann aber am Ende dazu führen, dass es natürlich eine Lösung sein kann, um das tierische Protein zu ersetzen, weil um langfristig wirklich das zu ersetzen, muss es fundamental günstig werden, ne? Weil am Ende des Tages, jetzt ist es noch klein und teuer und so, aber am Ende des Tages muss es natürlich, wenn wir wirklich die Massentierhaltung ersetzen wollen, muss es sehr, sehr effizient sein. Und das heißt, es muss ein Rohstoff sein, der halt einfach gut wächst auf unseren Böden und gut in die Folge passt. Und das ist zum Beispiel eine Erbse, das ist eine Ackerbohne. Und dann ist sozusagen nur die Herausforderung, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass es auch lecker ist, sodass wir wirklich in der Masse auch einen Impact haben, ne? Weil wir wollten jetzt nicht so ein grünes Pulver machen, was man sich irgendwie reinzieht, weil es gesund ist, aber eigentlich man keinen Bock drauf hat. Sondern wir wollten halt am Ende des Tages was machen, auf das man sich auch jeden Tag freut. Ne? Das sind irgendwie Lebensmittel. Und diese Balance probieren sozusagen bei Fly immer zu machen. So.
Welche Produkte habt ihr aktuell auf dem Markt? Also mit Milch natürlich?
Genau, also wir haben Milch, Milchalternativen, darf man ja nicht sagen. Milchalternativen, Joghurtalternativen und so Proteinshakes.
Und vielleicht jetzt mal, um den Schwung nicht ganz so gelernt zu schaffen, ihr macht auch Social. Mhm. Was genau macht ihr da und warum macht ihr das?
Also, ich glaube, in erster Linie findet die Gesundheitskonversation immer mehr auf den sozialen Medien statt. Mhm. Ja, sie findet leider nicht in den Schulen statt, wo sie, finde ich, anfangen sollte. Wir haben zum Beispiel mittlerweile in Deutschland ist ungefähr jede achte Person übergewichtig. Nee, sorry. Jede achte Person hat Diabetes, über 10 Millionen Leute. Und jede zweite Person ist übergewichtig. Und dieser Trend ist sozusagen zunehmend. Das heißt, auch immer bei immer mehr Kindern ist es so. Und die Kinder können natürlich zum Beispiel nichts dafür. Das heißt, aus meiner Sicht sollte es bei den Eltern und eben in der Schule anfangen. Tut es aber nicht. Wenn man dann älter wird, woher bekommt man seine Informationen? Früher hat man vielleicht noch, keine Ahnung, Magazine gelesen, wo man sozusagen. Aber diese Sachen verlieren auch immer mehr an Relevanz, würde ich sagen, die traditionellen Medien. Das heißt, die Konversation findet eigentlich in den sozialen Medien statt. Und wenn wir da sozusagen was verändern wollen in der Welt, dann müssen wir eigentlich hier auch schaffen, Teil der Konversation zu sein. Und das war eigentlich unsere Grundmotivation, erstmal überhaupt zu sagen, okay, wir müssen es irgendwie schaffen, immer besser zu werden auf Socials, da irgendwie relevant zu sein. Und das andere ist natürlich, wenn man im Supermarkt was verkauft, ne? Wir verkaufen unsere Produkte online und im Supermarkt, aber 80% von den Produkten werden im Supermarkt verkauft, da hast du halt keinen Kontakt zu den Menschen. Und wir wollen den direkten Austausch, wir wollen das Feedback bekommen, wir wollen mit den Leuten eine Community aufbauen. Und da ist für uns auch Social Media eigentlich seit eigentlich Launch der Marke 2020 so der unser Haupt-Community-Teil. Und das geht dann von alles von Produktentwicklung, wo wir sozusagen Community-Produkte auch entwickeln und fragen, was finden die Leute geil, was nicht, die Leute einbinden. zu allen möglichen Aktionen.
Sorry, ich konnte mich nicht innehalten.
Gesundheit.
und deswegen glaube ich, ist einfach Social Media extrem wichtig.
Du hattest jetzt gerade schon Produktentwicklung angesprochen, du hast das Thema Gesundheit angesprochen. Habt ihr da irgendwie betitelt man euch noch als Startup?
Auf jeden Fall.
Ja, Startup. ihr seid ein Startup, das heißt, wir wissen ja alle, wie das dann irgendwie am Anfang auch aussieht, ne? Also irgendwie viele machen vieles und alle ziehen an einem Strang. Habt ihr eine richtige Strategie auf Social, wo ihr sagt, hey, eben Gesundheit ist unser Prio 1 Thema, dann eben bei Produkt-New-Launches Feedback oder irgendwie eine Art von Mechanik, die ihr da anwendet? Oder ist es einfach so, scheiß drauf, jeder, der Zeit hat, macht jetzt Content?
Ja, ich glaube, unsere Strategie ist gerade sehr stark im Wandel. Und sie fing am Anfang an, am Anfang sind wir sehr stark gelauncht mit Aktivismus, ne? Sehr stark auf, ich würde sagen, es war so die Zeit um 2020 rum, dann kam irgendwie Covid, da war sozusagen das super spannend, Erbse, Milch, wie funktioniert das? Und da waren wir sehr aktivistisch, sozusagen, Kuhmilch sind die Bösen, wir sind die Guten. Und ich glaube, dann haben wir immer mehr diesen Wandel gegangen zum Thema, okay, eigentlich wollen wir weg aus dieser Bubble und wir wollen mehr zeigen, wir stehen eigentlich für was Eigenes und wir stehen für Gesundheit. Und wir sind sozusagen nicht eine Anti-Definition, wir sind sozusagen nicht die, sondern in diesem Wandel sind wir eigentlich gerade mittendrin. Und die große Herausforderung, die wir da auf Socials, glaube ich, haben, ist, dass das ist so ein schöner Spruch, bei Gesundheit interessiert die Leute erst, wenn sie krank sind. Und die Gesundheitsergebnisse, die super relevant sind auf Social Media, ist Nummer 1 Abnehmen, ist Nummer 2 so Verdauung und Nummer 3 dann so Aussehensthemen. Sind sozusagen für uns, wenn wir sagen, boah, uns geht es irgendwie um Vitalität und dass du dich irgendwie voller Energie fühlst und dass du aufstehst und irgendwie, das ist für uns noch sehr schwer greifbar, weil wir sehen uns jetzt nicht als Abnehm-Brand, aber das sind irgendwie die Themen, wenn wir uns jetzt Social Media angucken, die sozusagen am größten sind, am relevantesten sind für die Masse. Und ich glaube, hier müssen wir uns noch so ein bisschen unseren Weg finden, wie finden wir da irgendwie statt, ohne dass wir jetzt eigentlich eine Abnehm-Brand sein wollen. Das ist nicht, darum geht uns eigentlich nicht, geht um ganzheitliche Gesundheit. Das Einzige, wo wir eigentlich eine klare Strategie haben, ist, glaube ich, bei Produktthemen. Unser erfolgreichster Launch letztes Jahr war auch die High-Protein-Milch. Und die ist dadurch entstanden, dass wir hatten früher die ungesüßt, seit 2020. Und die hat sich dann so ein bisschen aufgeteilt eigentlich in eine Gruppe, denen es einfach super wichtig war, hey, 0 Gramm Zucker, 0 Gramm Kohlenhydrate, ich will einfach in meiner Milch so einfach kein Zucker sein und ich will es einfach möglichst zuckerfrei. Und eben eine Gruppe, die haben gesagt, boah, ich bin auch bereit, mehr Kompromisse auf den Geschmack zu machen und ich will aber eigentlich so mega geile Mehrwerte, mehr Protein als Kuhmilch, ne, sozusagen gerade im Frühstück sind Proteine super wichtig. Und dieses Problem hat sich immer mehr abgezeichnet, dass wir eigentlich, das Produkt war irgendwie so in der Mitte da. und dadurch haben wir das sozusagen aufgesplittet und dann gab es sozusagen die ungesüßt, die grüne und dann haben wir letztes Jahr sozusagen neu, weil wir dieses Proteinthema halt einfach kam, dass Leute gesagt haben, hey, so ich will eigentlich wieder mehr Protein in der Milch haben. Die High Protein gelauncht und das war unser erfolgreichster Launch letztes Jahr und ist mittlerweile eigentlich unsere ziemlich gleich gut wie die ungesüßt, unser zweitbestes Milchprodukt. Was komplett daraus entstanden ist aus der Community. Krass. Fun Fact war sogar, wir haben es am Anfang gar nicht dem Supermarkt vorgestellt, weil wir haben gesagt, hey, das ist ein Online-Only-Produkt, ne? Das kam aus der Community, kam aus Instagram. Und dann irgendwann rief mich so unsere Partnerin bei Rewe an und meinte so, hey, ich habe das irgendwie auf Socials gemacht, so, was los, warum stellt ihr uns das nicht vor? Und ich so, ja, ich dachte so, ist ein Nischenthema, bla bla bla. Und sie so, nein, wir sind, ne, Rewe und Edeka sind Vollsortimentler, die wollen ganz breit, also ein breites Portfolio, breite Kategorie. Meinte so, schick uns das zu, wir müssen das zumindest mal ausprobieren. Und schwuppsiwupps war es dann irgendwie ein paar Monate später in den Läden. Und war glaube ich, innerhalb von Milchalternativen der erfolgreichste Launch von allen Produkten letztes Jahr.
Boah, congrats.
Crazy. Ja.
Richtig geile Story.
Ja, danke an die Community. Also ich meine,
wie groß ist eure Community?
So ungefähr 25.000, 30.000 Follower.
Okay. Und das sind Follower, die ihr habt und sind wahrscheinlich so, also du hast ja wahrscheinlich dann 10-15%, die so richtig engaged sind und bei solchen Sachen mitmachen.
Ja, oder? Ich glaube, bei uns ist es schon so, dass unsere Community schon sehr engaged ist und sozusagen also ich, wenn ich mir oft Brands angucke, die 100.000 Follower haben, dann haben sie eigentlich weniger Engagement sozusagen als wir haben. Und ich glaube, wir haben eher, glaube ich, so Issues, dass unsere Follower nicht so stark wachsen, aber wir eigentlich relativ, eine relativ tighte Community haben, die schon irgendwie lange dabei ist und sehr, ja.
Ja, spannend. War aufregend. Ich muss, ja?
Ja, du kannst zuerst, ich wollte nochmal zurück zu den Werten der Marke und was die Community möchte.
Ja, mach das mal zuerst, weil ich würde danach nochmal ein bisschen über das Thema Kommunikation reden, was du da angerissen hattest. Weil ich finde das total spannend zu fragen, wie ihr kommuniziert. Weil ich glaube, das ist so ein schwieriger Markt, so herausfordernd. Weil macht doch die Community.
Ja, weil ich weiß gar nicht, ob ich eine Frage habe, aber es ist eher eine Beobachtung, was total spannend ist, weil du sagst, hey, wir haben eben hier drei Themen identifiziert, die kommen gut an. Mhm. Du hast gesagt, abnehmen, aussehen und was war das dritte?
Verdauung. Ah, nee, die
Verdauung.
Haben, genau.
Also das zieht.
Haben wir gelesen,
so.
Ja, genau.
Genau, das zieht auf Social. So. Und ihr sagt aber, hey, das wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt hier nicht die Fitness-Brand und irgendwie so Muscle Pump und auch nicht irgendwie der neue Kombucha für deinen Darm werden. Und ich finde das super spannend, weil normalerweise, wenn wir mit Marken arbeiten, ist es halt relativ oft so, dass wir so der Wächter oder die Fighter für die Community sind und sagen, ey, das sind aber die Themen, die wir identifiziert haben und diese Themen sind relevant für die Community. Und hier finde ich super spannend, weil natürlich ganzheitliche Gesundheit wissen wir wahrscheinlich in unserer Bubble alle viel wichtiger ist und auch ein viel krasserer Purpose als abnehmen. Also weißt du, es ist ein bisschen verquer, weil normalerweise würde ich immer sagen, hey, du musst das machen, was die Community interessiert, wenn du erfolgreich sein willst und du musst Themen identifizieren, die eben für die Community wichtig sind und nicht so als Marke von oben reindrücken. Und bei dir, also jetzt in diesem Fall würde ich es irgendwie ja nicht anders sehen, aber ist so spannend, weil die Themen, die ihr halt rausgefunden habt, die funktionieren halt irgendwie einfach fucking ungeil, so als für eine Brand, so, weißt du, also deswegen ist irgendwie interessant, wie löst ihr das, also wie geht ihr da jetzt ran, weil du sagst, hey, das wollen wir halt genau nicht sein, aber dieses Thema, okay, Gesundheit an sich ist irgendwie nicht so relevant, bis du dann krank bist, wie geht ihr da ran?
Also ich glaube, wir müssen...
Abnehmen-Content.
Yeah. Let's go! Sixpack! Nee, ich glaube, wir müssen da eigentlich eine differenzierte eigene Haltung entwickeln einfach zu. Ne? Und ich glaube, gerade dieses Thema, hey, in Deutschland sind 53% der Menschen übergewichtig. Wenn wir sagen, Gesundheit liegt zu unserem Herzen, das ist natürlich nicht gesund. Ne? Mhm. Gleichzeitig wollen wir irgendwie Body Positivity groß schreiben und jetzt sagen, hey, so, es geht darum, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst und nicht irgendwelchen, keine Ahnung, irgendwelchen Role Models auf Instagram sozusagen dahin arbeitest, weil so darum geht's nicht. Ne? Es ist dein Körper, es geht darum, dass du in der Kontrolle bist und dich damit wohlfühlst. Und das ist aber, glaube ich, eine ultra schwierige Balance, weil auf der einen Seite willst du halt sagen, ja, und ich glaube, das ist aber am Ende, das ist die Krux. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden wir auch da erfolgreich sein, weil dann ist es halt auch wieder authentisch, weil das ist am Ende unsere Meinung. Ne? Und ich glaube, da können wir auch Leuten dann helfen. Genau, das ist halt nuanciert und ich glaube, das ist immer die Challenge, wie schafft man das so etwas Nuanciertes rauszubringen und dass es trotzdem noch knallt, dass es trotzdem noch krasse Hooks hat, dass es trotzdem noch irgendwie direkt ist, auf dem Punkt ist, aber halt ein bisschen nuancierter als lass mal jetzt Januar Abnehmen-Challenge machen. Ja. Aber das ist genau, glaube ich, die Herausforderung, die wir lösen müssen. Und ich glaube, wie wir das machen, ist, dass wir glauben, dass wir bei uns die Menschen wieder mehr in den Vordergrund bringen sollen. Also vor allem sozusagen jetzt zum Beispiel meine Person, ne, dass wir mehr die Gesichter dahinter zeigen und sozusagen, wie wir, sag ich mal, wir sind jetzt nicht die Wissenschaftsbrand, die sagt, hier, wir ballern dir den 3 Stunden Huberman-Podcast mit allen Studien, aber eher, ja, ist geil. Aber sozusagen, wie interpretiere ich das, wie setze ich das um und dann sozusagen als Vorbild probieren, das sozusagen vorzuleben, ohne sozusagen zu sagen, hey, das ist die Wahrheit, so solltest du es machen, sondern eher so, das ist der Weg, an den wir glauben, deswegen glauben wir daran. Und ihr sozusagen, lasst uns den Weg zusammengehen.
Spannend. Und wenn wir über den Kanal sprechen, wer macht dort das Community Management? Machst das auch du? Oder hast du dafür jemanden?
Also wir haben dafür jemanden im Team, aber ich bin schon, würde ich sagen, involviert in Community Management. Also ich glaube, es geht bei mir immer so in Phasen und es war so wie am Anfang, kannte ich noch diese Videocall-Tools, wo man sozusagen in so einzelne Gruppen gehen kann in einem Tool.
Ja, klar, Breakout-Room.
Ja, genau, das haben wir damals zum Beispiel gemacht und dann bin ich schon sozusagen mit der Community im Live-Call zusammen und ich kommentiere sozusagen manchmal auch. Aber
ihr habt so Live-Calls gemacht mit der Community. Ja. Was habt ihr da besprochen?
zum Beispiel Deep Dives zu Produkt-Launches. Also wir haben halt ein neues Produkt gelauncht und dann gab es halt einen Live-Call. Aber dann war, also die Herausforderung in der Community ist, finde ich immer, man macht als Marke ganz oft sozusagen One-to-Many-Kommunikation. Also ich kommuniziere zu allen Followern und dann dürfen die sozusagen Fragen stellen und reden sozusagen eins zu eins mit mir. Aber die Community wächst eigentlich so richtig, wenn wir schaffen, dass Peer-to-Peer-Kommunikation stattfindet, also unter den Leuten. Und da haben wir uns halt gefragt, okay, wie kriegen wir das hin? Weil wenn ich jetzt so ein Instagram Live mache, dann ist es wieder nur one too many und ich kriege die Comments zurück. Und deswegen sind wir eben auf das Thema gekommen, okay, lass uns mal das ausprobieren, dass wir in so einen Live-Call gehen, wo man in so Gruppen gehen kann, wo die Leute sozusagen innerhalb der Gruppen miteinander reden können, aber sozusagen in einem festgesteckten Rahmen, wo wir natürlich die Themen mitgeben. Ne? Sonst ist es natürlich so ein bisschen random, warum sollen jetzt irgendwie die Leute miteinander reden? Aber wenn es zum Beispiel darum geht, keine Ahnung, ne, irgendwie, du hast keinen Bock auf irgendwie Zucker, wie schaffen wir das im Januar, dann sind das natürlich zum Beispiel Themen, da ist der Austausch dann mega geil. Und wenn wir schaffen, dass es da diese Peer-to-Peer-Kommunikation stattfindet, dann ist sozusagen, dann wächst halt, glaube ich, die Community ganz anders zusammen, als wenn es halt immer nur One-Way ist.
Das ist ja super spannend. Ganz viele Fragen. Wie habt ihr das organisiert? Über Instagram? Also habt ihr da einen Link gepostet? Oder wie? Ja. Also wer kam, konnte da jeder teilnehmen? Gab es eine E-Mail? Wie habt ihr die Leute...
Genau, also Link auf Insta und E-Mail.
Okay, und wie viele Teilnehmer gab es da?
Boah, das waren jetzt nicht so viele, das waren irgendwie 100 oder so.
Ja, ich finde das krass viel.
Ja, aber also, ja. Ja, also es ist so, super relevant, weil ich sage immer so diese, selbst wenn es, das ist so, also die Leute haben ja so eine Tragkraft, ne? Ich sage immer so, selbst eine Person kann sozusagen in ihrer Community dann so eine Strahlkraft haben, dass es voll wichtig ist, die sozusagen da in Austausch zu gehen, auch wenn die Zahlen sozusagen klein sind im Vergleich zu deiner sozusagen Community oder.
Und habt ihr das dann als, eine Frage noch, als Art Marfo-Tool genutzt? Also habt ihr denen irgendwie Fragen gestellt, wie, welches Produkt hättet ihr als nächstes oder mit welchem Produkt seid ihr unzufrieden oder I don't know, also so wie so eine Marfo-Gruppe? Ja,
das haben wir auch
oder?
Gemacht, aber ich glaube am besten hat es funktioniert, als es da ging es um einen Loy-Launch von einem Kakao-Shake, wo wir sozusagen zum einen die Leute immer abgeholt haben, warum machen wir das eigentlich, was ist die Motivation dahinter, was verändert sich genau und dann sozusagen dazu eine Kommunikation gemacht haben, weil immer wenn wir, sag ich mal, Marfo haben, es kommen so viele Ideen von der Community, kannst du halt nicht zu oft machen, weil sonst kannst du halt nicht darauf delivern und dann irgendwann wird es halt nicht mehr real, wenn du halt die ganze Zeit nach Ideen fragst und die Leute sagen, mach mal diese 10 Produkte und du denkst dir so, boah, wir können halt irgendwie 3 im Jahr machen und dann, dann kannst du nicht ein fünftes Mal fragen, weil irgendwann denke ich Leute auch so, hey, so, hörst du es eigentlich, was wir sagen? Wo ich es wieder mehr machen will, was wir früher viel gemacht haben, ist bei Designfragen. Das ist natürlich auch immer mega geil, da abzustimmen, das fand damals auch die Community mega spannend und ist natürlich auch einfach, weil das ist ein Bauchgefühl, ne? Es ist so, bam, du kannst, jeder weiß direkt, zieht es einen mehr nach links oder nach rechts, wenn du zwei Designs siehst. Da will ich wieder mehr machen, weil haben wir halt früher ganz viel gemacht bei allen möglichen kleineren Iterationen, größeren Iterationen. Einfach zu fragen, danach wieder zu teilen, ne? Was kam raus?
Du hattest auch eine Frage.
Nee, es war eigentlich, also ging in eine ähnliche Richtung. Ich finde es, also ich wollte es nochmal kontextualisieren, weil wir haben ganz oft dieses Thema Community bei uns im Podcast, weil ja alles ist ja so ein Buzzword. Ne? Paulina ist immer sehr, sehr skeptisch, weil alle sagen mal, die Community und was ist das eigentlich und wann ist eine Community auch überhaupt eine Community?
Ja.
Und weil da drei Leute irgendwelche Bilder liken oder kommentieren, aber ich finde.
Das ist mal eine Community.
Genau, ich finde, wenn da 100 Leute sind, selbst wenn es nur 50 wären, fände ich es krass, die sich inhaltlich mit einem Thema auseinandersetzen, weil es Gesundheit ist, ne? Weil es um eigene Wohlergehen geht. Und ihr als Marke seid der Host von diesem ganzen Happening. Das ist doch mega krass. Also ich find, das ist so krass.
Und ich glaube, das musst du als Marke schaffen, dass es halt größer ist als dein Produkt. Ne? Es geht halt am Ende um ein Thema. Und ich glaube, wenn du es noch größer siehst, dann existieren wir, weil wir irgendwie einen anderen Status quo in der Welt wollen als den es aktuell gibt. Und an diesem Thema arbeitest du sozusagen zusammen mit den Menschen, für die das auch relevant ist. Und damit bist du dann auch mehr auf Augenhöhe eigentlich und willst zusammen dieses Thema verändern. Und einer unserer Kernwerte bei Fly ist zum Beispiel auch immer, dass wir sagen, dass eigentlich unsere Mission ist wichtiger als wir selber. Und das heißt, die Vision ist größer als Fly selber. Es geht nicht darum, dass Fly erfolgreich ist, sondern dass wir irgendwie unsere Mission in der Welt erreichen. Und Fly ist sozusagen ein Mittel dazu. Mhm. Aber, aber die Mission kann auch erreicht sein und Fly ist tot. Und auch dann wäre es sozusagen ein Erfolg für mich oder für unsere Gruppe an Menschen, die zusammen daran arbeitet. Und ich glaube, nur so kannst du eigentlich auch Community denken. Wenn du sozusagen immer deine Firma und deine Produkte an erste Stelle stellst, dann geht es dir halt nicht mehr darum, eigentlich wirklich was zu bewegen.
Ja. Und nochmal ganz kurz zurück zu diesen Chatrooms oder Marfo, sorry, Online-Calls. Weil du gerade gesagt hast, okay, Produkt und Marke nicht immer in den Vordergrund stellen, gebt ihr dann da auch so Fragen rein wie, keine Ahnung, wie sieht Gesundheit in 10 Jahren aus? Oder wie lebst du ohne Zucker? Oder ist die Marke schon immer in diesen Fragen, Themenbereichen mit inkludiert?
Nee, also idealerweise nicht. Ne? Ich glaube, der natürlichste Startpunkt, und damit also fangen wir meistens an, das ist halt um irgendwie, was geht von der Marke. Weil sonst natürlich auch ein bisschen random, okay, warum, wenn man das jetzt noch nicht viel macht, ne, warum gehen wir jetzt hier zusammen mit den Austausch? Das heißt, da ist natürlich für uns immer der logischste Startpunkt ist so, wenn du irgendeine Veränderung hast ums Produkt, das tangiert dann irgendwie alle, die zumindest dieses Produkt lieben oder und du sozusagen dazu irgendwie Mehrwert lieferst. Also jetzt nicht das Produkt verkaufst, sondern irgendwie mehr ins Detail geht, warum, wieso, wie ist es entstanden, was ist die Entwicklung, welche Sachen haben wir alle ausprobiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also wenn du da sozusagen Mehrwert bietest und dann idealerweise sozusagen, das Produkt hat ja irgendeinen Zweck in der Welt, das dann schaffst, größer zu machen als das Produkt. Geht nicht, okay. nicht am Ende ums Produkt, sondern das Produkt soll irgendwie dir helfen in deinem täglichen Leben und in deinem, ne, soll ja einen Impact haben in der Welt. Und das ist meistens ist das Produkt ein kleiner Teil von diesem Impact, aber das Thema ist größer. Und diesen Raum dann halt aufzumachen. Und ich glaube, je mehr man das schafft, und das ist natürlich eine Journey, dass das sozusagen floriert ohne das Produkt, desto mehr hast du eigentlich dann wirklich eine Community und nicht sozusagen Käufer.
Okay. Ja, es ist im Endeffekt ja die, das ist von Simon Sinek. Sinek? Golden Circle. Kennst du das? Das ist Why, How, What. Genau das, was sagt er auch. Du brauchst ja eine Daseinsberechtigung, du brauchst einen Purpose, dieses nächste große Buzzword. Ne? Ja. Aber nur, wenn du halt wirklich weißt, okay, wofür wir aufstehen, das ist losgelöst von einem Produkt, dann ist irgendein größerer Traum, größere Vision und dann ist das Produkt der Outcome davon, um das zu erreichen. Aber eigentlich ist das Produkt oder die Marke, ganz doof gesagt, kannst du auch austauschen, weil es geht darum, dass du dieses Ziel erreichst. Genau. So, ne? Und ich glaube, das schafft halt eben starke Marken, weil ihr für was ganz Klares steht. Ja. Ich frage mich, das ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt, ich frage mich in der Kommunikation, weil dieser Markt ist so krass umkämpft, ne, ob ihr nicht noch aggressiver Spitze auf ein Thema einschießen müsstet. Ne? Also beispielsweise, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt wirklich Gesundheit nach vorne bringen, dann werdet ihr der deutsche Andrew Huberman oder so. Ne? Und ich überlege gerade zum Beispiel, das gucke ich mir sonst so an für Marken, die mir gerade einfallen im Gesundheitssegment. Ne? Da haben wir also große Wettbewerber aus Schweden, die haben sich ja selber auf den Arm genommen mit ihrer Kommunikation. Mhm. Hat krass geknallt, so mega zugespitzt. Machen sich selber über lustig über Werbung. Fand ich super spannend. Ne? Dann fällt mir gerade ein, AG1, ganz anderes Vertical. Die waren für mich so richtig crazy, so dieser Performance-Hack irgendwie. Weißt du, ist alles egal, ein Drink, easy. Also ich habe das Gefühl, damit du da als Marke dich etablierst, musst du ein Thema so richtig krass penetrieren. Mhm. Das ist ein ekliges Wort. Du musst immer reinhauen. Es muss irgendwo ein bisschen anecken. True Foods, anderer Punkt. Ne? True Foods einfach nur mega provokativ die ganze Zeit. Mega, mega, mega Ellbogen raus. Ne? Müsst ihr nicht eigentlich irgendwie so eine Nische finden? Beispielsweise, wenn du sagst, hey, okay, wir lösen das Zuckerproblem, dann müsstet ihr politisch aktiv werden und gucken, dass der Bundestag ein Gesetz durchbringt, dass Zuckerwerbung verboten wird in Deutschland. Ich weiß es nicht. Müsst ihr nicht über so ein Vehikel reinkommen, um richtig Wellen zu schlagen?
Ja, ich glaube, ein spannendes Gegenbeispiel sind so Freunde aus Niederlande, die heißen Upfront. Machen am Ende Sport, Ernährung, vieles auch nicht, also tierisch. Aber die haben also phänomenales Social Media. An alle musst du mal auschecken. Shoutout auch an Marc und an Haro, wie die das machen. Kommen aus den Niederlanden. Aber die machen zum Beispiel ganz viele Themen. Das ist sozusagen, ich glaube, auf der einen Seite sehe ich voll, wo du herkommst, weil wir fragen uns auch immer, hey, voll viele Social-Kanäle, die haben halt so einen Fokus, ne? Ja. Wie auch damals Just Spices, nur Rezepte, geil, ne? Oder wir machen jetzt nur Product Reviews oder wir machen, und die machen halt zum Beispiel ganz viel einfach, was ihnen am Herzen liegt und dadurch ist es authentisch, dadurch ist es auch ein bisschen mehr wie eine Personal Brand, obwohl es ist ein Firmenaccount, ne? Aber und die Themen, die dir am Herzen liegen, die variieren natürlich schon mehr. Es ist halt dann nicht nur heute Product Reviews oder morgen, keine Ahnung, ich laufe jetzt einen Marathon unter 3 Stunden oder übermorgen, ich gehe jetzt mal Hyrox ausprobieren oder übermorgen, fuck, ich bin krank, was mache ich eigentlich, um jetzt irgendwie möglichst gut durch diese nervige Krankheit zu kommen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, ne? Passiert ja auch allen. Also so, dann kann es sozusagen auf einmal wieder viel vielseitiger sein. Und ich meine, das ist, glaube ich, der Weg, den wir gerne einschlagen würden, dass wir sagen, weil am Ende geht es uns halt schon nicht nur um zuckerfrei oder nicht nur, also Bewegung ist auch super wichtig, ne? Stress ist auch super wichtig, Mental Health, also ich möchte eigentlich ungern zu sagen, okay, wir machen jetzt nur noch abnehmen und irgendwie nur noch zuckerfrei und Kalorien reduzieren und darüber reden wir und über nichts anderes. Und denke ich mir so, das ist für mich dann eigentlich nicht ganzheitliche Gesundheit. Das ist vielleicht ein kleiner Aspekt davon, aber es ist natürlich viel größer.
Ja, ich frage mich, ob es nicht so eine Roadmap braucht, dass du sagst, okay, am Anfang, wir müssen erstmal bekannt werden für ein Thema. Ganz doof, Nike hat ja auch angefangen mit Laufschuhen. Die machen die alles, ist ja keine Laufmarke mehr. So ein ernst, also ein ernstzunehmender Läufer, der sieht Nike ja nicht als eine Laufschuhmarke. So. Ja. Ob man nicht sowas zumindest braucht, um einmal im Kopf reinzukommen. Und dann kann man irgendwie wachsen. Aber ich verstehe auch den Punkt, dass du sagst, unser Anspruch ist, das Ganze holistisch zu denken. Ja. Ich finde es auch aufregend, weil ich glaube, das können halt die großen Corporates nicht, wenn du als Gründer oder als Gründerteam da mehr im Fokus drin steht, sagt, hey, das ist mein Herzensprojekt, das sind die Themen, die mir am Herzen liegen. Das ist maximal glaubwürdig und baut Vertrauen auf, auch stark. Ne?
Ja, und ich finde, ich glaube, man muss auch ein bisschen wieder unterscheiden, wenn ich jetzt an unsere Community denke, dann ist es natürlich authentischer zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf, wir reden über die Themen, die uns gerade einfach am Herzen liegen und nehmen euch da mit und machen das zusammen. Und ich glaube, wenn wir mehr an Reels und Shortform-Video-Content denken, dann ist es halt irgendwie schon geiler, wenn der Account mehr Fokus hat und nicht irgendwie heute über Produktentwicklung geredet wird und morgen irgendwie Rezepte und übermorgen wieder irgendwie über Challenge mit, also ne. Da ist es natürlich dann schon geiler und vor allem in der Umsetzung, ne, Startup ist ein super kleines Team, ist natürlich auch mega komplex, wenn wir sagen, okay, morgen machen wir vorne Videos, übermorgen machen wir Rezepte, dann machen wir das. Oder okay, wir knallen jetzt mal 30 mega gesunde Rezepte für irgendwie Weihnachten durch und dann gibt's halt, ist halt viel effizienter. Ja, und ich glaube, wir müssen das halt jonglieren, ne? Ich glaube, es muss mehr Fokus geben manchmal in Phasen und dann wollen wir aber auch zeigen, als Marke stehen wir nicht nur für Rezepte oder wir machen nicht nur irgendwie Founder-Videos, sondern ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass aber natürlich, weil du das lustig angesprochen hast, ja schon, was euch ja schon auch besonders macht, ist, dass ihr eben so diesen Blick hinter die Kulisse gibt. Ne? Mhm. Also ich glaube, das haben jetzt ja auch schon viele Brands verstanden. Also ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn mir irgendwelche Videos eingezeigt werden, so ja, wenn du mit deiner Marke auf TikTok bekannt werden willst, dann musst du die Leute mit hinter die Kulissen nehmen und BTS und so. Und man so, ja, okay, also irgendwie jedes zweite Video ist inzwischen irgendwie, I'm launching my cookie business, come follow me around. Nichtsdestotrotz darf man halt nicht vergessen, wie interessant es doch ist. Ne? Und vor allem, wenn man sich auch eure größten Competitor anguckt, die machen es wahrscheinlich nicht, weil die einfach gar nicht, ne, die Opportunity haben, da so einen Einblick zu geben. Und gerade dieses Thema, okay, ich zeige mich als Gründer, ich zeige mich mit meiner Mission, ich nehme euch bei der Produktentwicklung mit, ich frage euch Sachen, egal ob es um Design oder Geschmack oder whatever geht, glaube ich, ist schon auch eine Nische. So, also ist ja schon irgendwo nischig in der Kommunikation, wie es aufbereitet ist. Ich habe übrigens gerade mal, deswegen war ich war kurz abwesend, ich habe mir gerade mal den Instagram-Account angeguckt von denen. Machen die echt cool. Ich habe das Gefühl, also auf den ersten Blick ist es für mich voll Marathon-Thema.
Marathon?
Zum Beispiel. Ja, also es geht immer in Phasen und jetzt gerade ist eben einer der Gründer will irgendwie unter 3 Stunden Marathon laufen und trainiert dafür und deswegen gibt es Marathonpläne und sie verkaufen irgendwie jetzt die
so ja, Gels, ne?
Die Gels haben sie dann gedroppt und aber zwischenzeitlich, keine Ahnung, haben sie bei Albert Heijn ein neues Produkt gelauncht und dann ging es darum, ne? Also ich glaube, aber es ist eben authentisch, wenn man denen so ein bisschen, oder ich meine, ich kenne sie jetzt so ein bisschen, jetzt nicht gut, aber dann merkst du halt so, okay, bei dem einen, da geht halt wirklich, der denkt die ganze Zeit über Marathon nach, wie er halt irgendwie diese 3 Stunden knackt und dann ist natürlich nur authentisch und geil, dass er halt darüber redet, weil er sich halt da reinfuchst und das halt gerade so, ne, muss ich auch ein bisschen durchdenken. Und der andere ist halt, der hat es halt krass abgefeiert, dass sie halt jetzt diese Expansion im Retail hatten. So, ist ja auch weird, wenn er das jetzt nicht erzählen würde. Das ist, also, finde ich, machen die sehr gut. Voll. Mal schauen, ob wir uns da 1 oder 2 Sachen abgucken können.
Ja, ist so ein bisschen dieser Document-Don't-Create-Ansatz. Ne? Also, ja, die machen geile Sachen und die halten die Kamera drauf. Das finde ich schon sehr smart.
Sag haben mal, aber auch geile, so wirklich ein bisschen High-End-Production-Sachen. Ja, spannend.
Ich muss mich mal anschauen.
Linken wir euch in den Shownotes.
Ja. Was habt ihr noch so für Sachen auf Social gelernt? Also gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, das hat mega gut funktioniert, sei es Plattform, sei es Formate, sei es irgendwelche Kniffs, Hacks, Tipps, Tricks, Methodiken, Strategien, Techniken?
Also ich glaube, so dumm es klingt, denke ich, je authentischer, desto besser. Wie du schon eben gesagt hast, ich glaube, einer unserer Vorteile in unserer Industrie ist, dass wir halt zeigen können, wer steht dahinter. Wir sind irgendwie mit Herzblut bei jedem Produkt, bei jedem, was wir machen, dabei. Und das sind halt die anderen nicht. Und in der Lebensmittelindustrie ist Vertrauen, glaube ich, eines der größten Issues. Ne? Mhm. Die Menschen vertrauen, also nicht nur da, ich glaube in vielen Bereichen gerade in der Welt, ist Vertrauen sehr tief. Und ich glaube, wie man dagegen angehen kann, ist, dass man halt sagt, hey, so, hier bin ich, ich stehe dafür, wir machen Fehler, wir nehmen euch mit. Und ich glaube, je mehr wir das machen, desto mehr, also das sind immer die Sachen, die für uns eigentlich am erfolgreichsten waren. Und je mehr wir es sozusagen verkopfen und, keine Ahnung, überlegen, was ist jetzt der perfekte Hook oder wie sollen wir jetzt da rangehen, desto mehr bist du eigentlich dann in einem Haifischbecken mit Top-Creatoren, die den ganzen Tag sozusagen nichts anderes machen als geile humorvolle Hooks und gehst halt da drin unter.
Ja, ja, voll gut.
Spannend.
Nicht gut. Ja, ich glaube, mein Blick auf die Zeit.
Ja, so langsam das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte über das Thema ja stundenlang weiter diskutieren. Ne? Oder also nicht diskutieren, aber sprechen, weil ich es einfach super, also Personal Preference super spannend finde. Und finde es auch richtig cool, was du erzählt hast. Also voll geile Insights. Vor allem dieses auf diese Live-Calls, da müssen wir noch mal länger drüber sprechen. Fand ich sehr spannend.
Generell, ich meine, Props, was ihr da aufgebaut habt. Also ich finde das richtig crazy bei uns. Ne? Kriegen wir auch mal viel das Feedback. Aber ich sage immer so, hey, wir haben Computer aufgeklappt und losgelegt. Aber ich finde, also
Alter, ihr habt einfach eine Milch aus einer Erbse gemacht.
Also du hast Milch
so bodenlos krass.
Also du hast es auch mal erzählt beim Lunch, wie ihr da die ersten Produkte zusammengeschustert habt und sowas. Also ich finde das so inspirierend, richtig geiler Spirit. Ich drücke euch echt krass die Daumen, dass das durch die Decke geht. Also ich finde das echt toll.
Danke. Ja, das ist hoffentlich erst der Anfang.
Ja, hoffentlich. So, unsere legendären.
Ihr könnt euch übrigens Fly auch ins Büro bestellen, Leute, da draußen. Wenn mal ein bisschen Werbung umsonst,
ja,
ne?
Ganz genau.
Ja, genau. Ja, checkt ihr sollt doch alle gesunde Mitarbeitende haben.
Ja, genau. Die lange und gut am Start sind.
Genau. Du solltest in der Werbung arbeiten, das war phänomenal. Ihr Lieben. Tschüssi.
Nee, nein, nicht
Tschüssi. Ach so, oh Gott, die Fragen. Oh Gott.
Okay, wo nimmst du schnell?
Ich habe gestern ein Glas Wein getrunken, sorry.
Also, wir haben ja immer unsere zwei legendären Abschlussfragen. Eine Frage davon ist, was ist gerade so das Geilste, was du auf Social gesehen hast? Kann alles sein, kann Creator, Creatorin sein, kann
Kampagne.
Von einer Brand sein, kann auch irgendwas Geiles.
Kanal.
Ihr, ja, Kanal. Einen haben wir ja schon.
Ja, ich würde sagen, Nummer eins, dieser Upfront-Kanal, da haben wir schon drüber geredet. Ich finde Nummer zwei, es gibt so eine Cereal-Marke aus UK, die heißen Surreal. Die haben so einen sehr, sag ich mal, so Gen Z-Style, wo sich eigentlich der Social Media Manager sozusagen witzig macht über die Marketingwelt und über seine Chefs und so. Und die haben halt so einen geil britischen Humor. Und also ich muss halt immer mega lachen, oft, wenn ich deren Sachen lese und finde, die haben das halt super authentisch umgesetzt, weil es einfach so dieser britische Humor ist und das ist halt so ein britisches Unternehmen, die machen das par excellence, surreal.
Und sind das jetzt ganz normale, ist ganz normales Müsli oder sind das so Gesundheitsdinger auch, also mit so Protein und so?
Ja, also ist also so High-Protein-Cereal, okay, das heißt schon auch pflanzlich, schon sozusagen Fokus auf bessere Nährwerte als jetzt, aber sie sind halt weniger so unterwegs wie jetzt, weiß nicht, wir haben uns letztens den Granola-Markt sehr genau angeguckt, da gibt es schon viele, die einfach sagen, hey, keine Ahnung, das sind alles die bösen Kelloggs und Co. und wir machen das jetzt gesund. Und die machen das Problem, das schon einfach sehr humorvoll zu machen. Okay, cool, und weniger und nehmen sich einfach nicht zu ernst. Das ist, glaube ich, auch eine
direkt
Follow
geklickt.
Ja. Ja. Auf LinkedIn sind die auch sehr geil. Ja? Also sozusagen auf Insta, ich glaube, ich fände deren LinkedIn-Game ist fast noch stärker als deren Insta-Game. Das will ich mal angucken.
Cool.
Okay, von der Marke selber auf LinkedIn?
Ja.
Ah, das ist außergewöhnlich.
Ja.
Oft ist ja echt bei LinkedIn so, dass die Personen gut performen und Marken wenig, aber das schaue ich mir mal an.
Ja, das finde ich auch ein Outlier.
Ja, okay, sehr gut, nice.
So, die letzte Frage des Tages. Wer soll nach dir auf diesem grünen Stuhl sitzen?
Ja, eigentlich Marc von Upfront, wenn wir jetzt schon so lange darüber geredet haben und so viele Shoutouts bekommen hat. Spricht nur leider kein Deutsch, also ich glaube.
Wir können ja auch eine englische Folge machen und vielleicht wollen die ja auch mal in Deutschland launchen.
Vielleicht, ja.
Ihr Lieben, ihr wundert euch wahrscheinlich, warum nicht jetzt gleich das Outro kommt, aber wir haben ja keine Werbepartner und deswegen habe ich mir jetzt eine eigene Werbepause ausgedacht. Und zwar werde ich jetzt mal probieren, in jeder Folge einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorzustellen, um unsere Reichweite positiv zu nutzen. Und heute habe ich den kleinen Tommy mitgebracht. Tommy ist noch nicht mal kniehoch und ist ein ganz, ganz einfaches Kerlchen. Er kann zu einer Familie, er kann zu einer alleinerziehenden Familie, er kann zu einer Familie mit Kindern, er kann Auto fahren, er kann Bahn fahren und er kann sogar in die Stadt. Tommy hat nur ein kleines Problemchen und zwar kann er noch nicht alleine bleiben. Ich weiß auch nicht, ob man ihm das noch beibringen kann, aber ich bin da immer sehr, sehr zuversichtlich, wenn man ein bisschen Vertrauen gefasst hat, dass sowas klappt. Er ist stubenrein, er kennt die Grundkommandos, er läuft auch super an der Leine. Und falls ihr Interesse habt an Tommy, Tommy ist übrigens ganz wuschelig. Wir sind ja hier im Podcast. Der ist ganz, ganz wuschelig und ganz klein.
Welche Farbe hat denn Tommy?
Ja, Tommy ist so beige und hat, ich zeige ihn dir mal kurz, ist beige und hat so eine schwarze Schnauze, Schlappohren. Also wirklich ein ganz süßer Hund.
Ich würde sagen, also feiner Kerl. Selbst aus meiner Perspektive ist ein feiner Kerl. Kann man sich mal anschauen.
Wenn ihr Interesse habt an Tommy, dann wählt euch, meldet euch bei seinen TierpflegerInnen unter 030 76 888 264. Die sind erreichbar zwischen 13 und 16 Uhr.
Und Tommy ist wo gerade?
Im Berliner Tierheim.
Berliner Tierheim, okay. Genau. Und wenn man nach Berliner Tierheim sucht, Google, dann findet man Tommy auch.
Genau, da kann man einfach anrufen, da kann man einfach.
Und wir packen Tommy in die Shownotes.
Wir packen Tommy in die Shownotes, das ist doch richtig gut. Und ich wollte auch noch sagen, dass Tommy auch verträglich ist mit anderen Hunden. Also Tommy ist wirklich der perfekte Hund. Außer, dass er nicht alleine bleiben kann. Aber ich dachte auch, weißt du, wir haben so viele HörerInnen, die arbeiten in der Digitalbranche, Social Media, Marketing. Man kann doch da auch immer Hunde mit ins Büro nehmen oder Homeoffice machen.
Oder sonst nimmst du den auch kein Problem, oder?
Sonst, also, ich biete mich, wenn ein Hund über diese Werbepause in der Zukunft vermittelt wird, dann biete ich mich als Gratis-Hundesitterin an.
Oh Gott, Katastrophe. Call to action, get Tommy. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder am Start wart. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Schickt uns weitere Ideen, schickt uns Kommentare, schickt uns Fragen. Dann können wir das im Podcast mit einbauen. Schickt uns Gäste, schickt uns andere spannende Leute und bewertet es, teilt es bitte. Das freut uns, das hilft uns, um noch mehr Reichweite und noch mehr Brainpower hier reinzubekommen.
Yay!
Danke, danke. Tschüss.
Ciao.